fahren unsere Vers-für-Vers-Betrachtung fort im Markus-Evangelium. Wir sind hier in der Mitte. Und viele sehen Kapitel 8 als einen Höhepunkt. Denn wenn wir unsere Passage heute abgeschlossen haben, werden wir nächste Woche zu diesem wunderbaren Glaubensbekenntnis von Apostel Petrus kommen, wo er sagt, wer Jesus Christus ist. Und das, was wir immer wieder hatten im Markus-Evangelium, ist eine fortschreitende Beschreibung von dem, was Jesus in seiner Herrlichkeit ist und in seinem Werk. Und wir hatten die Frage immer wieder, die uns vorgetragen wurde, wer ist Jesus? Und so wie wir heute Morgen das studieren, denke ich, werden wir sehen, dass wir in seinen großen Werken sehen, einen Schein von seiner Güte und seiner Freundlichkeit zu Sündern uns wie uns. Lasst uns das Wort Gottes lesen von Markus Kapitel 8, die Verse 22 bis 26. Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn, es nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Das Gras verdorrt, doch das Wort unseres Herrn steht für immer. Lasst uns noch einmal beten und den Herrn bitten, dass er uns geistliche Einsicht gibt. Himmlischer Vater, wie wir jetzt dein Wort gelesen haben, diesen Bericht deiner Freundlichkeit gegenüber einem blinden Menschen, bitte ich dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir wunderbare Dinge wahrnehmen in dieser Erzählung der Schrift. Herr, wir bitten, dass du dem Predigen Klarheit gibst, dass du durch die stammelnde Zunge eines Mannes sprichst, dass du den Heiligen Geist uns dienen lässt, dass du uns helfen mögest, dein Wort mit Freuden aufzunehmen, dass wir Ruhe finden und Herr, schenke uns ein größeres Verstehen und Anerkennen deiner Größe. Wir beten es in Jesu heiligem Namen. Amen. Kapitel 8 handelte von Fragen. Wir hatten die Apostel, wie sie zu Jesus kamen und fragten über, wo Brot nun herkommen würde, wenn für die ganze Volksmenge. Und wir hatten Jesus, der im Boot war, inmitten von klagenden Jüngern, die nicht genug Brot hatten, und stellt ihnen eine Serie von Fragen, dass ihre Herzen belebt werden mögen, dass da ihre Gedanken erleuchtet würden, dass sie besser verstehen, wer er ist. Selbst in Vers 17 sagt er, versteht ihr noch nicht, habt ihr Vers 18, habt eure Augen und seht nicht. Und heute haben wir hier eine Frage, wo er einem blinden Mann diese Frage stellt. Siehst du etwas? Und wenn wir diesen Abschnitt nun betrachten, dann möchte ich, dass wir eine Wahrnehmung haben, dass unsere Ohren geöffnet werden sein sollen, dass wir das Wort, die Worte Jesu hören und erkennen, wer er ist in diesem Abschnitt der Schrift. Zu drei Dingen will ich unsere Aufmerksamkeit hinzuziehen, nämlich Vers 19. Der Glaube von Freunden, Vers 22. Vers 23 bis 26, die Freundlichkeit von Jesus. Und der ganze Abschnitt, eine tiefere Bedeutung, zwar die Botschaft von geistlicher Einsicht. Als ein Vater kam ich dazu, zu realisieren, dass Fragen sehr wichtig sind. Ob jetzt meine Söhne Fragen an mich haben, wo sie ihre Hände heben und wo sie auch sehr unangebrachte Fragen stellen und sagen, Daddy, was ist das? Und warum machst du das? Und warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich nicht in den Verkehr reinrennen? All diese schwierigen, wichtigen Fragen, die sie beantwortet haben wollen. Oder auch als ein Elternteil, dass ich Fragen habe, wenn wir reden und ich denke mir, wenn ich meine Söhne frage, wie war heute die Schule, der Kindergarten? Und sie sagen ganz verschiedene, es war gut, wir haben gespielt, ich bin einen Baum hochgeklettert oder es war schwierig. Oder Daddy, es war hart, dass das Essen war irgendwie ganz komisch, ausländisch, ich habe es nicht gegessen, ich wollte es nicht essen. Aber Fragen bei uns daheim werden noch wertvoller. Wer hat dich gemacht? Ich frage meinen Sohn, wer hat dich gemacht? Gott. Was hat Gott noch gemacht? Gott hat alle Dinge gemacht. Warum hat Gott dich und alle Dinge geschaffen? Zu seiner eigenen Ehre. Diese Glaubensfragen, diese Katechismusfragen sind sehr wichtig für die Leben von kleinen Kindern und von Christen und von reifen Christen. Fragen bringen uns zu einem Fortschreiten im christlichen Leben. Und heute Morgen, wenn Jesus auch in seinem Dienst fortfährt mit seinen Jüngern, haben wir wieder Fragen. Eine Frage zu einem blinden Menschen. Und diese Frage steht auch uns vor als Leser der Bibel. Und wenn wir jetzt im Markus-Evangelium sehen, da ist ja der Glaube von Freunden hier. Und das ist, wenn du ein Student der Schrift bist, dann weißt du, dass ein einmaliger Bericht ist. Denn obwohl Matthäus, Markus und Lukas synoptisch oder auch ähnlich sind, ähnliche Berichte von vielen Ereignissen haben, ist dieser Bericht hier im Markus ein einmaliger Bericht. Der ist weder in Lukas, Matthäus noch in Johannes. Und hier haben wir eine Betonung. Wir haben Markus, wie auch 22 ist, was sehr, es ist ähnlich wie Kapitel 7, oder? In Verse 31 bis 37. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mich erinnere. In Markus 7 haben wir eine andere Gruppe von Freunden, einfach nur als die bezeichnet werden, die einen Mann brachten, der blind war und taub. Blind und taub war. Achso, er war taub, taub und stumm, konnte nicht reden. Und als sie zu Jesus kamen, sind sie nicht benannt. Und hier wieder haben wir unbenannte Leute in Vers 22, die einen Blinden zu Jesus gebracht haben. Und wenn du ein gutes Gedächtnis hast, dann wirst du dich erinnern, als wir letztes Mal bei diesem Taubstumm waren, da war eine Betonung, da war die Aufmerksamkeit auf etwas hingewiesen, und zwar auf den Glauben dieser Freunde, auf den wichtigen, dass sie einen Mann zu Jesus gebracht haben. Dass diese häufige Aussage in christlicher Gemeinde, vielleicht viele haben diese Sprache vielleicht in ihrem Zeugnis benutzt. Ich wurde auf diese und jene Weise zu Jesus gebracht, durch diese Person, auf diese und jene Weise. Und wenn ich heute im Raum umhergehen würde, wären sicher einige Bekenntnisse, wo es sagt, ich wurde zu Jesus gebracht durch meine Tante, meine Mutter, meinen Vater, meinen Freund, vielleicht durch ein Tennisspiel am anderen Team. Ich wurde zum Glauben gebracht durch das Hören auf eine Predigt eines großen Mannes wie vielleicht Billy Graham, R.C. Sproul, John Piper, ihr könnt die Lücke füllen. Viele Menschen wurden zu Jesus gebracht. Diese Gedanke, dass andere Menschen zur Errettung gebracht wurden, durch die Hilfe bestimmter Leute. Und hier ist ein blinder Mann, der zu Jesus gebracht wurde, so wie auch der Taubstumme zu Jesus gebracht wurde. Das ist eine wichtige Sache. Ihr denkt vielleicht, aber Pastor, das ist doch wiederholend. Wir haben das doch schon gehört. Wir haben das doch schon als Betonung gehört. Können wir nicht einfach weitergehen? Warum ist das wichtig, das rauszustellen? Ich sage einfach, weil die Bibel das macht. Das ist eine Betonung von Markus, dem Evangeliumsschreiber. Das ist nicht irgendeine Betonung, die jetzt auch erfunden wurde, sondern das ist eine Betonung, die hier wahrgenommen wird. Markus hat gezeigt, dass hier eine bezeichnete Gruppe von Menschen einen Blinden zu Jesus gebracht haben. Er hätte auch einfach nur aufzeichnen können, da ist ein blinder Mann zu Jesus gekommen. Wir haben viele Berichte, wo es nicht heißt, dass jemand gebracht wurde. Aber hier betont Markus es. Ich denke, das ist wichtig. Das ist eine Sache, die herausgestellt werden sollte. Dieses wunderbare Freundlichkeit von unbezeichneten Freunden, die einen Mann bringen, der nicht sehen kann, damit er zu Jesus kommen kann, auf das er sehen mag. Und wir sehen diesen Abschnitt, wenn wir Vers 22 sind, aber da ist nicht viel, oder? Da ist eigentlich nicht, oder? Es ist einfach nur ein einfacher Bericht. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm. und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und in diesem Abschnitt wird uns nicht gesagt, werden jetzt keine Details gesagt. Wir wissen nicht einmal, ob diese Leute von Bethsaida sind. Ich denke, das ist durchaus wahrscheinlich. Wir haben nicht gerade viel Information. Aber ich denke, dass von ihren Handlungen können wir zumindest bestimmte Wahrheiten herausziehen. Vor allem über ihre Herzen. Denn was diese Dinge Menschen tun für den blinden Mann, ist, das zeigt uns, was sie glaubten über Jesus. Und so sind hier ein paar Dinge, die ich hier anrühren will, und die sollten euch bekannt sein. Nun bekannt sein. Die zwei Handlungen, in denen wir in diesem Abschnitt der Schrift lesen, die zeigen uns Wahrheiten über ihre Herzen. Und das erste, sie brachten einen Mann zu Jesus. Das ist der erste Teil. Und das zweite, sie baten Jesus, diesen Mann anzurühren. Sie brachten einen Mann physisch an der Hand führen zu Jesus, und zweitens, sie baten Jesus, ihn anzurühren. Vielleicht sind diese Handlungen etwas verwirrend für euch, aber ich denke, sie sind sehr klar. Denn im normalen Fall war jetzt ein, in der alten, im Altertum gab es keine Sozialhilfe, und wenn ein Mann oder eine Frau, wenn die irgendwelche Behinderungen hatten, wenn sie nicht in der Lage waren zu arbeiten, was haben sie gemacht? Sie würden kriechen, wenn sie nicht laufen konnten. Sie wurden auf eine Matte gehoben, wenn sie nicht laufen konnten, wenn sie nicht sehen konnten. Dann sind sie vielleicht umhergestolpert und gelaufen. Oder sie hätten Leute, die sie ihr bei der Hand nahmen und sie zu dem Ort führen, wo sie hingehen wollten, um zu betteln. Ich denke, das ist nicht sehr schwer zu verstehen. Tatsächlich ist es in modernen Europa auch sehr häufig, auch in Stuttgart und an anderen Orten, vor allem in Urlaubsreisen, da ist es auch häufig. Und wenn ihr über die Jahre hinweg es betrachtet in die Stadt, das sind immer wieder die gleichen Leute am gleichen Platz. Sie haben quasi einen Job Bettler. Das ist das, was auch mit diesem Blinden da war. Er war den Menschen in der Stadt bekannt, er war am gleichen Platz. Vielleicht bei einem Pool oder an einem Brunnen, viele Leute unterwegs waren. Wir wissen nicht genau, welche Umstände, aber diese Menschen kannten ihn. Sie waren bekannt mit seinen Behinderungen. Sie wussten, dass er wirklich blind war. Er war nicht einfach nur ein Schauspieler, der es so getan hat, damit er ein bisschen Reichtum bekommen möge, sondern dieser Mann war ein wirklicher, bedürftige arme Seele. Und das Erste, was wir hier unterscheiden können, ist, dass seine Freunde, sie wussten um diese Not des Mannes. Sie wussten seine Bedürftigkeit, das ist eine einfache Tatsache. Sie wussten, dass sein Bedürfnis echt war und dass sein Bedürfnis Augenlicht war. Aber was jetzt den Mann zu Jesus zu bringen, zeigt, dass sie auch über Jesus wussten oder zumindest in gewisser Weise ihre Herzen über ihn dachten. Warum würde sie so etwas tun? An jedem anderen Tag, wo sie den Mann bei der Hand geführt haben zu anderen Menschen? Wir haben keinen Bericht darüber, vielleicht war das so, aber es scheint nicht so zu sein, dass jetzt Markus das sorgt. Aber sie brachten diesen Mann zu Jesus. Und das sollte uns zumindest zeigen, eine gewisse Ahnung von der Wahrheit, dass sie wussten, Jesus kann die Blinde heilen kann. Sie hatten gehört, dass Jesus die Blinden heilen kann. Sie haben das Zeugnis der großen Werke Jesu gehört. Das wurde ihnen erzählt. Vielleicht haben sie auch gesehen, wie er es tat. Es gibt jetzt keinen Grund für uns, das anzunehmen, aber vielleicht war es so. Nichtsdestotrotz hatten sie eine gewisse Ahnung, dass Jesus Blinde heilen konnte. Sie glaubten das über ihn. Das war etwas, das ihre Herzen so einnahmen, dass sie sich genug darum sorgten, dass sie als Gruppe diesen Mann zum Herrn Jesus brachten. Aber nicht nur wussten sie, dass Jesus heilen konnte, aber dass sie die Heilung, dass sie in Aktion traten, zeigte, dass sie glaubten, dass er tatsächlich heilen würde. Nicht nur er konnte, sondern dass er es auch würde. Sie glaubten an seine Kraft und an seine Willigkeit. Und das sind zwei Dinge, die nicht deiner Aufmerksamkeit entfliehen sollten, wenn du diesen Abschnitt liest. Das wichtige Werk dieser Menschen, diesen Mann zu Jesus zu bringen und dann ihn zu bitten, dieses wunderbare Wunder zu tun, ihm Augenlicht zu geben. Das sollte in deinem Denken sein. Wenn wir jemanden zu Jesus bringen, dann haben wir, sind das Dinge, die wir auf unserem Herzen haben sollten. Das Wissen um das Bedürfnis der Verlorenen. Wir brauchen ganz besonders, ich möchte das noch ein bisschen, vielleicht, erklär mir das ein bisschen mehr. Denn Verlorene sind nicht alle blind, aber geistlich, doch, da sind sie blind. Sie sind furchtbar blind in einer schrecklichen geistigen Finsternis. Und diese Not einer Person zu erkennen, ob es ein Mann, Frau oder Kind ist, das ist wichtig, dass sie wirklich verloren sind, das zu erkennen. Dass sie verloren sind, solange sie zu dem einen kommen, der ihnen helfen kann. Das ist Jesus Christus alleine. Ein nüchternes Verständnis des Bedürfnisses der Herzen von verlorenen Männern, Frauen und Kindern zu haben. Das ist keine Kleinigkeit. Denn ihre Herzen beten Jesus Christus nicht an. Das ist eine schreckliche Sache. Wenn sie niemals zum Glauben kommen, dann werden sie ganz sicherlich den Zorn Gottes und die Entfremdung und das Gericht Gottes erleben. Das zu wissen. Das Wissen. Und dann gibt es Christen, die die Wahrheit haben, dass sie, du hast gehört, dass Jesus die Blinden heilen kann. Dass du als ein christlicher Gläubiger das Zeugnis Gottes glaubst. Wer immer an ihn glaubt, soll nichts verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das zu beweisen und das zu bezeugen mit einer Handlung. Das Bedürfnis einer Person erkennen, die Not, die geistliche Not und dann das Zeugnis des persönlichen Glaubens und die Macht Jesu Christi zu geben. Und der dritte Aspekt, nicht nur glauben, dass er kann, sondern auch, dass er wird. Deine Handlung wird hier eine Betonung geben und das Feuer anfachen, dass das Evangelium, dass das Evangelisieren auch angetrieben wird davon, von diesem Wissen. Herr, bitte tu dieses Werk an diesem Mann, dieser Frau, diesem Kind. Wenn ich heute in die Gemeinde sehe, dann ist sehr wenig Evangelisation. Andere haben das auch wahrgenommen. Es sind zahllose verschiedene es sind viele Aufrufe in der Gemeinde aufgekommen, aber für wenige Christen ist das wirklich ein Teil ihres beständigen Wandels mit dem Herrn. Vielleicht ist das eine Sache, wenn wir jetzt in diesem einen Vers, vielleicht ist das diese Wahrheit, die wir in diesem einen Vers gesehen haben, nicht wahr in uns, dass wir nicht wahrnehmen, dass die Verlorenen wirklich verloren sind. Dass wir auch nicht glauben, an die Macht des Retters zu retten. Und so rufen wir nicht aus zu ihm und wir bitten ihn nicht und beten auch nicht für die Errettung von Verlorenen. Ist das vielleicht in der Tiefe unseres, ist das vielleicht der Kern unseres Versagen als Christen? Im Kern unseres Versagen als Gemeinde, dass wir die Verlorenen nicht erreichen? Es muss zum Teil so sein. Wir brauchen diese Überzeugung durch ein einfaches Zeugnis von einigen Leuten, die einen blinden Mann hier zum Jesus gebracht haben und ihn bitten, dass er den Mann anrühren möge. Das sollte ein Gewicht auf uns legen, dass wir einfach nur die Frage stellen an unser eigenes Herz, wäre ich so ein Freund? Werde ich so ein Freund sein? Menschen aufzunehmen, sie zu Jesus zu bringen, sie an ihn zu glauben und zu beten für sie, dass er ein gutes Werk an ihnen tun möge? Stell diese Frage an dein eigenes Herz. Bist du ein Freund der Verlorenen und hast du Glauben an den Retter, der den Blinden Augenlicht schenkt? Wenn wir nun im Abschnitt weitergehen, dann kommt Vers 23 bis 26. Da haben wir noch einmal den Bericht, wie Jesus geheilt hat. Wie Jesus mit diesem blinden Mann umgeht. Wir sehen zuerst, er nahm den blinden Mann an der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Wir können das übergehen und einfach weitergehen, denn die Kirche hat das gemacht und ihr seid vielleicht auch dazu. Wir haben doch das große Zeugnis des Glaubens. Das kommt jetzt bald, gell? Aber es ist besonders, das nimmt Markus nämlich hier wahr. Und Markus hätte einfach nur sagen können, Jesus hat das den Mann rausgeführt. Aber er sagt hier, Jesus hat ihn bei der Hand geführt. Jesus handelt gemäß der Blindheit des Mannes. Jesus in seiner Freundlichkeit läuft mit ihm, hält ihn an der Hand. Könnt ihr euch das selbst vorstellen? Denkt mal, wenn ihr jetzt eine blinde Person wärt, selbst mit der Sicht, die du jetzt hast, dieses Augenlicht, das du jetzt genießt, Jesu Hand zu halten und mit ihm zu laufen, diese Hand zu halten. Es geht nicht darum, dass er Jesus hier den Freunden sagt, bringt ihn vor die Stadt, bringt ihn vor das Dorf. Sondern nehmt ihr wahr, seht ihr auch, dass es nicht die Jünger sind, die hier involviert sind, sondern Jesus selbst, der ihn persönlich bei der Hand nimmt und ihn rausführt. Das ist nicht etwas, das dir entgehen sollte. Denn es ist wichtig für die Natur dieses Wunders. Das ist ein Teil seines Dienstes an diesem Mann. Das ist der Beginn seiner Freundlichkeit diesem Mann gegenüber. Und was Jesus mit diesem Mann tut, ist ganz persönlich. Ähnlich wie wir es in Kapitel 7 mit dem Taubstummen gesehen haben. Jesus, der die Finger in die Ohren des Mannes steckt. Und dann sein Finger ableckt und oder wie auch immer es da die Zunge berührt. Also hier geht es um diese Persönlichkeit. Jesus nimmt den Blinden bei der Hand. Was haben sie wohl da gesprochen? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Aber es muss herrlich gewesen sein. Das ist hart für mich, das vorzustellen. Ich kann mir fast keinen ruhigen Lauf vorstellen, wenn ich an der Hand Jesu bin. Das wäre, obwohl das für mich selbst schon mehr als genug wäre, geführt werden von der Hand Jesu. Das Zweite in diesem Wunder ist, dass er auf oder in die Augen spuckt. Und wenn ihr seid... Und wenn ihr seid beim Bibellesen wie ich, dann werdet ihr vielleicht auch erkennen, oh, ich bin einer, es wäre sehr schön, wenn niemals jemand auf mich spucken würde, weder an meine Augen noch auf sonst einen Teil auf mich. Ich habe Kinder, das ist also keine Realität. Ich habe Kinder, die auf mich spucken. Aber Jesus spuckt ihm hier in die Augen. Das ist schräg. So wie er vielleicht, wie also die Finger in die Ohren des anderen gesteckt hat. Aber Jesus kommuniziert mit ihm ganz persönlich. Auf ein Glied seines Leibes, da hat er, der gezittert hat, hat er Hilfe geschenkt. Er hat nicht nur auf die Augen gespuckt, sondern hat sie auch die Hände aufgelegt. Manche haben gedacht, er rührt hier die Schultern an. Nein. Er hat hier die Augen berührt, denn er berührt die Augen nochmal. Auch im zweiten Dienst dieses Wunders, im zweiten Teil dieses Wunders. Er legt ihm die Hände auf. Vielleicht haben wenige nur diesen Mann angerührt. Wahrscheinlich sehr, sehr wenige, jüdische vor allem, die willig gewesen wären, ihn anzurühren, weil sie die Sorge hatten, dass seine Unreinheit auf sie übergehen würde. Aber Jesus spricht zu ihm. Er hat diese wichtige Frage, diesen Höhepunkt dieses Werkes. Siehst du etwas? Er hat seine Augen angespuckt und angerührt und hat jetzt die Hände bewegt. Siehst du etwas? Also die Hände weggenommen und fragt, siehst du etwas? Wie ist nun der Herzenszustand des Mannes, wenn er nun Jesus sieht? Wenn jetzt die Männer sagen, hey, wir bringen dich zu diesem Mann, zu diesem Kerl, der hier dein Augenlicht herstellen kann, sein Name ist Jesus. Wir wissen nicht, ob die das gesagt haben, aber dieses Wunder, dieses Überraschen, dieser freundlichen Frage, die Jesus ihm stellt, siehst du etwas? Und der Mann öffnet seine Augen, zum ersten Mal etwas zu sehen, und er sieht etwas, oder? Und er sieht, das ist ein ganz seltsamer Teil des Wunders. Wir haben den Mann, der kommt, und dann, nachdem Jesus in seine Augen gespuckt hat und ihn berührt hat, sieht er, ich sehe Menschen wie wandelnde Bäume. Ich sehe zum Teil. Ich sehe nur ein bisschen. Ich sehe seltsame Formen. Es sieht ein bisschen aus wie Bäume. Vielleicht wie ein bisschen wie in einem Spiegel, der schlecht beleuchtet ist. Ich sehe nur im Teil, aber nicht jetzt in aller Deutlichkeit. Und Jesus fährt fort und legt ihm noch einmal die Hände auf. Jesus entfernt die Hände von seinen Augen und nun wird erzählt, dass sein Augenlicht wiederhergestellt wurde und er nun alles deutlich sah. Siehst du etwas? Ich sehe etwas. Er entfernt seine Augen und er sieht alles klar. Sogar in großer Entfernung. Dieses Werk von Jesus, ein persönlicher Dienst, um das eines armseligen Mannes willen, der wahrscheinlich ein professioneller Bettler war. Und er gibt ihm nicht nur eine neue Einfachheit im Leben, sondern auch ein Wahrnehmen, sondern lässt ihm sogar das Angesicht des Erretters sehen. Die persönliche Freundlichkeit, die Jesus hier hat, die Barmherzigkeit mit Menschen, die in Not sind, ist besonders und sie ist süß und sie ist herrlich. Wenn ihr auf das blickt, dann lasst diesen persönlichen Dienst von Jesus nicht deiner Aufmerksamkeit entgehen. Christ, sieh auf das und seh, dass Jesus nicht abgestoßen ist von deinen Mängeln. Er ist auch nicht erschrocken durch unsere Umstände. Er ist nicht wie ein entfernter Arzt, sondern er ist persönlich und er ist freundlich. Er ist barmherzig, er ist gut und er ist besorgt, und zwar besonders, für diesen Blinden und für uns. Einfach drüber. Lass mich dich hier herausfordern, Jesus als freundlich zu sehen und als barmherzig. Siehst du etwas? Seht ihr etwas, Christen? Seht ihr Jesus, wie er ist? Oder seht ihr immer noch von die Formen von Männern wie wandelnde Bäume? Diese Art von Wahrnehmung von Jesus ist so entscheidend wichtig im christlichen Leben. Denn ihr wisst, ihr lebt nicht in einer statischen Norm, die nie ändert. Ihr habt Jahreszeiten, ihr habt verschiedene, ihr geht von einem Zeitabschnitt zum nächsten. Und verschiedene Dinge, die schmerzen. Und ich möchte, Christen, dass ihr heute seht, Jesus sorgt sich persönlich um euch, um dich. Er hat sich immer persönlich um dich besorgt. Und er ist persönlich und in wunderbarer Weise in das Gute seines Volkes involviert. Lass diese Freundlichkeit, dieses Mitleid mit der Not seines Volkes nicht an dir vorüberziehen. Das ist nicht einfach nur ein formalistischer Herr, der dir ein paar Stunden und Gelegenheiten zur Anbetung gibt und sich nicht um dich sorgt, wo du bist und welche Nöte du hast. Er legt seine Hände auf uns. Er ist willig dazu. Wenn wir nun zum dritten Punkt der Predigt sind, die Botschaft der geistlichen Blindheit, vielleicht denkt ihr über deinem Kopf dieses Fragezeichen, um was geht's jetzt in diesem Wunder? Wir haben sowas noch nicht gesehen. Ihr habt noch nie Jesus ein Wunder tun gesehen, das nur halb wirksam war. Was geht denn hier? Was passiert denn hier? Warum spuckt Jesus jeden an? Haben wir nicht bisher gesehen, wie er Menschen aus der Entfernung geheilt hat, mit einem Wort? Haben wir nicht gesehen, wie Menschen geheilt wurden, zum Beispiel diesen Blutfluss hatten, wo sie einfach nur sein Gewand angefasst hat und auch viele andere? Warum macht Jesus jetzt das? Warum ist das so dargelegt? Alle Wunder von Jesus zeigen auf größere und bedeutsamere geistliche Wahrheiten. Und Jesus ist nicht einfach nur ein formeller Wunderheiler. Das war nicht sein Ziel, das war auch nicht sein Dienst. Er hat Menschen geheilt, aber die Heilungen haben größeres Verständnis gegeben über das, wer er ist, und hat auch die Natur des christlichen Lebens deutlich gemacht und hat auch auf tiefere geistliche Wahrheiten hingewiesen. Und dann haben wir diese Menschen und dann haben wir auch die geistliche Botschaft, die betrifft, wer er ist und auch das Leben des Christen. Was ist nun hier die große Sache? Was ist das große Bild? Nun, es ist eine praktische, dass geistliches Augenlicht eine fortschreitende Sache im christlichen Leben ist. Was meinst du damit? Wieso kommst du jetzt damit auf, Pastor? wie vergeistigst du etwas, was hier sehr wörtlich und persönlich wirkt? Nun, das ist deswegen, wo Jesus diesen Abschnitt hier, wo Markus diesen Abschnitt hier hineinsetzt. Es ist in einer direkten Beziehung im selben Kapitel mit dem, was davor kam. Das ist eine thematische Struktur im Evangelium von Markus. Und wie wir in unserem Einschnitt Anfang gelesen haben, in Vers 17 von Kapitel 8, da fragt er doch, wo sie über ein Brot sich streiten. Und er sagt, ihr habt Augen und seht nicht. Und dann seht ihr direkt danach, wie Jesus einem Blinden das Augenlicht gibt. Ihr habt Jünger, die in der Mitte von Jesus sind, die gute Augen hatten, die nicht die geistlichen Wahrheiten wahrnehmen können über Jesus. Obwohl sie mit ihm waren und sie haben gesehen, wie er 9000 Menschen und noch mehr gesättigt hat. Zweimal. Sie sollten es verstanden haben. Aber ihre geistliche Sicht war verfinstert und sie war nur teilweise. So ähnlich wie dieser Mann, der bei Jesus berührt war, der Augenlicht bekommen hat, aber dessen Augenlicht nur weit weg war von einer klaren Sicht. So ist ein geistliches Augenlicht und Sehen ist eine fortschreitende Sache. Geistliches Augenlicht, über was reden wir hier? Wir reden über die Lehre der Erleuchtung. Vielleicht versteht ihr die Lehre der Erleuchtung. Wir haben auch ein Gebet um Erleuchtung. Aber ihr versteht es, wenn wir die Bibel lesen, dann bitten wir den Herrn, dass er uns Verständnis schenkt, dass er unseren Augen Licht verschafft und unseren Gedanken Verständnis und unsere Herzen berührt, dass wir geistlich die Dinge wahrnehmen mögen aus der Bibel. Natürlich könnt ihr die Bibel lesen, einfach wie jedes andere Buch, gell? Aber um wirklich geistliche Tiefen und Bedeutungen zu verstehen, die auch eine Auswirkung auf die Seele des Christen haben, das ist etwas Fortschreitendes. Und soweit wie wir jetzt das Evangelium betrachtet haben, haben wir immer wieder gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Wie er wahrscheinlich immer wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat im geistlichen Sinne, weil er gesehen hat, wie die Jünger einfach schwer beim Begriff waren. Er war vielleicht auch frustriert mit den Jüngern. Denn sie haben sie nicht mal kapiert, was da jetzt passiert. Verstehen sie diesen Jesus nicht, den sie ihm nachfolgen? Nun, mal wieder. Ihr geistliche Augensicht kommt ganz langsam und fortschrittweise, also schrittweise. Ihre geistliche Sicht kommt schrittweise. Warum sind hier zweimal Anwendungen mit der Hand Jesu? Warum in diesem Wunder? Nun, es ist, um Folgendes mitzuteilen, dass geistliches Augenlicht nicht das Ergebnis einer einmaligen Erfahrung mit Jesus ist, sondern einer regelmäßigen Gemeinschaft mit ihm und dem Empfang seines Dienstes. Geistliche Sicht ist nicht das Ergebnis einer einmaligen Erfahrung mit Jesus, sondern es ist vielmehr das Ergebnis einer fortschreitenden Beziehung und eines Empfangens seines Dienstes an uns. Verstehst du das? Ihr müsst mit Jesus laufen, ihn wahrnehmen, unter der Predigt seines Wortes sitzen, seine Stimme hören und weiterhin Gemeinschaft haben mit ihm im Gebet. Und dann gibt es Fortschritt im christlichen Leben, ein Wachstum der Erkenntnis, ein fortschreitendes, deutlicher werden seiner Herrlichkeit, seiner Gnade und seiner Freundlichkeit, so dass sogar, wenn dein Verständnis mal so war wie ein von dem Mann, der wie wandelnde Bäume die Dinge gesehen hat, dass du nun die Fülle der Erkenntnis hast. So wie Paulus schreiben konnte in 1. Korinther 13, 12, nun sehen wir wie in einem Spiegel, teilweise, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Nun erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Das ist auch die Wurzel dessen, was er zu Ephesus schreibt, in Epheser Kapitel 1, Vers 17 und 18 fahre ich fort im Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erkennt, wer er ist. Ich bete auch, dass die Augen eures Herzens, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Epheser 1, Vers 17 und 18. Seht ihr hier diesen Gedanken eines fortschreitenden Wachstums im Christenleben? Brüder und Schwestern in Christus, lasst mich das nur fragen. Erfahrt ihr Wachstum, Fortschreiten im christlichen Leben? Fühlt ihr oder nehmt ihr wahr, dass Dinge, die ihr am Anfang eures Lebens nur ganz verschwommen gesehen habt, wie der Mann, der nur wandelnde Bäume gesehen hat, und nun seht ihr es klarer, da ist Fortschritt, da ist ein Wachstum, dass da jetzt mehr von diesem, ein süßerer Aspekt von Jesu Werk, den du nun wahrnimmst, etwas, das du mehr wahrnimmst als jetzt, als dann, als du angefangen hast. Die Antwort, die du darauf gibst, ist entscheidend, ist sehr aussagekräftig über das christliche Leben. Tatsächlich das Leben, das du führst. Sagst du ja? Moment, der Kopfhörer ist raus. So. Siehst du mehr Klarheit? Mehr Staunen über das, was er ist? Was ist deine Antwort? Aber mir geht's nicht so. Ich denke nicht, weil ich denke, dass es bei mir dunkler ist als früher. Ich weiß, dass er für mich gestorben ist, aber das ist alles. Ich verstehe nicht mehr. Ich denke nicht, dass es tiefer gegangen ist. Wenn du dazu gehörst, zu diesen Christen, dann lass mich die Frage stellen. Verbringst du persönlich Zeit mit ihm? Hast du mit ihm persönliche Zeit verbracht im Wort und im Gebet? Kannst du sagen mit dem Apostel Paulus, ich stelle weiterhin Fragen, dass ich bitte darum, ihn besser zu kennen. Ich fahre fort, damit, dass die Augen meines Herzens erleuchtet werden, meines Verständnisses. Lass mich euch ermutigen, Christen, ob ihr jetzt mehr Klarheit habt oder nicht, oder ob ihr vielleicht kein Kind Gottes seid und keine Sicht habt von ihm. So wie ein Mann, als seine Augen noch gar nicht berührt waren von Jesus. Dass ihr dann, wie der Psalmist sagen möget, in jedem Fall, öffne meine Augen, dass ich die Wunder deines Gesetzes schaue. Lasst mich ermutigen, Christen, Zeit mit ihm zu verbringen, im Gebet und in dem Studium seines Wortes. Verbringt Zeit im regulären Dienst des Wortes und in der Gemeinde, dass ihr diese wunderbare Hoffnung haben möget, immer weiter fortzuschreiten und immer mehr Augenlicht zu bekommen und ihn sehen, wie er ist. Nicht in einem Spiegel, der nur undeutlich ist, sondern von Angesicht zu Angesicht. Lasst uns beten. Vater, wir geben dir Dank für das Wort, das du uns geschenkt hast, und wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir als Christen wachsen mögen und reif werden mögen. Herr, dass wir mehr Zeit mit dir verbringen, dass wir dem regulären Dienst, den du deinem Volk gibst, teilnehmen, dass unsere Gemeinde auferbaut wird in der Reife, dass wir die Dinge lieben, die du liebst, und die Dinge hassen, die du hast, dass wir wirkliche und geistliche Einsicht bekommen. Wir bitten, dass du uns wachsen lässt, dass wir ein Volk sein, das zusammenkommt, um mehr und mehr ein vollkommeneres Glaubensbekenntnis in Jesus Christus ablegen. Und das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Amen.